Goldboden, der Podcast vom Handwerk BW.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Goldboden. Mein Name ist Peter Haas von Handwerk BW, dem Sprachrohr für die 140.000 Handwerksbetriebe in Baden-Württemberg. Und heute machen wir hier High Five bei Goldboden. Oder eine Strichliste mit 4 Strichen und einem quer durch, denn es ist schon die 5. Folge unseres Podcasts über das Handwerk und mit dem Handwerk. Und heute geht es um ein Thema, naja, bei dem denken die meisten vermutlich an einen Nachnamen. Die Älteren unter uns denken an einen begnadeten Fußballer, die Jüngeren vielleicht noch an Milchreis. Es geht um Müller. Die wenigsten werden vermutlich wissen, dass dies ein nach wie vor aktiv ausgeübter Beruf im Handwerk ist und einer der ganz wichtigen, denn ohne die Müller und ohne ihre Mühlen kein Mehl und ohne Mehl halt kein täglich Brot. Und wir haben ja gerade durch den Ukraine-Krieg gelernt, wie gut wir dran sind in Deutschland, weil unser Getreide noch meistens aus dem eigenen Land kommt und dies auch hier verarbeitet wird. Und ich habe heute eine Müllerin zu Gast, worüber ich mich wirklich sehr, sehr freue. Sie verbindet mit ihrer Mühle Tradition und Innovation auf sehr besondere Weise, denn ihre Mühle blickt auf eine 700-jährige Geschichte zurück und ist gleichzeitig der erste Handwerksbetrieb in Baden-Württemberg, der CO2-neutral wurde. Herzlich willkommen bei Goldboden, Ruth Erhard-Zonka.
Danke, dass ich hier sein darf.
Sie sind Chefin der Naturgenussmühle in Bad Ditzenbach. Das liegt direkt an der A8 von Stuttgart nach München oder München nach Stuttgart, je nachdem, wie man fährt und da, wo es den Albaufstieg rauf oder runter geht. Und man kann da auch rausfahren und zu Ihnen fahren. Sie sind nicht nur Produktionsbetrieb, bei Ihnen kann man auch was kaufen. Aber ja, lassen Sie uns noch mal ein bisschen Kino im Kopf machen. Beschreiben Sie uns Ihren Mühlenstandort. Wie sieht's da aus?
Also wir sind in Gosbach, das ist ein Teilort der Gemeinde Bad Ditzenbach. Von der A8 kommend, Autobahnausfahrt Mühlhausen, haben Sie meistens Zeit, denn da stehen Sie sowieso im Stau. Können Sie gerne rausfahren auf die B466, folgen Richtung Geislingen und fahren dann nach 2 Kilometer direkt auf unser Getreidesilo zu. Man kann es überhaupt nicht übersehen, ein großes gelbes Silo mit blauem Schild, gelb für die Getreidekörner, die wir vermahlen, für die Getreidefelder, blau für die Wasserkraft, die wir ja nutzen, um unsere Energie zu produzieren. Mhm. Da kann man den direkt rechts in den Mühlenhof abbiegen. Man sieht unsere Mühle, das Produktionsgebäude. Und angebaut an die Mühle ist eben unser Mühlenladen, unsere Naturgenussmühle. Wir haben bewusst uns für eine gläserne Produktion entschieden. Es ist eine Glaswand zwischen diesem Ladengeschäft und der Mühle, sodass der Kunde jederzeit einen Blick in die Mühle werfen kann. Wenn die Tür aufgeht, hört man auch mal die Maschinen laufen.
Also es ist nicht fake, genau. Und so ein bisschen museumsmäßig, sondern dahinter wird wirklich geschafft.
Ganz genau. Man kann beobachten, wie gemacht wird, wie produziert wird, wie abgepackt wird, wie ausgeliefert wird. Genau, dann kann man bei uns natürlich die selbst hergestellten Produkte kaufen, also viele verschiedene Mehle, Weizen, Gelbweizen, Dinkelmehle in sämtlichen Typen. Dann produzieren wir seit 5 Jahren jetzt eigene Nudeln aus unserem Mehl natürlich und wir vertreiben in unserem Mühlenladen gesunde Dinge, Naturkostartikel, Müsli, alles, was zum gesunden, bewussten Ernähren dazugehört und haben dann noch erweitert auf so einen Ambientbereich, in dem wir viele schöne Dinge verkaufen, die immer aber auch einen Bezug zu unseren Wurzeln haben.
Also den Mühlengedanken tatsächlich mittlerweile richtig weitergedacht. Und es ist auch nicht Liebhaberei, sondern sie sind wirklich eine Mühle, die wichtig ist, auch für die Region als Hersteller von Mehl, für die weiterverarbeitenden Betriebe.
Genau, also davon gehen wir aus, nicht nur für die weiterverarbeitenden Betriebe. Also wir sind ja eine kleine Mühle, eine Puppenstube in dieser großen Mühlenlandschaft, die es gibt in Baden-Württemberg und Deutschland, haben unsere Nische gesucht in dieser regionalen Produktionsart, die wir machen, massiv regional. Man sagt immer, regional ist uns nicht nah genug, wir nennen uns Heimat. Wir beliefern 3 Handwerksbetriebe noch bei uns in der Region, denn wir haben kein Silofahrzeug. Wir liefern nur Sackware aus. Das ist auch nicht für jeden Bäcker geeignet. Es sind klassische Handwerksbäcker, die einen richtig guten handwerklichen Job noch machen, keine Fertigmischungen benutzen, sondern wirklich ihre Teige am Abend vorher, 2 Tage vorher ansetzen. Dann haben wir natürlich auch eine gut funktionierende Gastronomie, trotz Corona noch bei uns in der Region. Wir Schwaben essen gerne Spätzle, braucht man Mehl. Wir haben viele Pizzerien, die unser Mehl verarbeiten.
Stimmt.
Genau, und dann haben wir nicht, natürlich noch unsere Privatkundschaft, die in unseren Mühlenladen kommt. Und da haben wir wirklich eine sehr treue Kundschaft direkt aus der Region, also aus unserem oberen Vilstal, in dem wir ja wohnen, aber auch tatsächlich überregional. Also Großraum Stuttgart, Großraum Ulm, freuen wir uns sehr, dass diese treuen Kunden regelmäßig den Weg in Kauf nehmen, um zu uns zu kommen.
Ja, und es liegt ja wirklich verkehrsgünstig. Das heißt, auch wenn jetzt Menschen aus Nordrhein-Westfalen mal aus dem Skiurlaub zurückkommen, kann man einen Zwischenstopp machen. Ich habe jetzt eben gesagt, 700 Jahre Geschichte, also die erste urkundliche Erwähnung oder wie man das dann immer so nennt. Ihre Familie ist jetzt noch nicht 700 Jahre dort mit dabei, aber Sie sind immerhin auch schon dritte Generation.
Vierte Generation. Genau. Also die Mühle wurde 1331 zum ersten Mal urkundlich erwähnt, im Rahmen des Kloster Zwiefaltens. Mühlenbrauereien waren ja früher oft klösterliche Besitze, wurde irgendwann mal privatisiert. Nach mehreren Besitzerwechseln hat 1927 mein Urgroßvater die Mühle gekauft, aus Reutlingen stammend. Ist aber dann, ich glaube, ein, zwei Jahre nach dem Erwerb der Mühle schon verstorben. Musste dann mein Großvater sehr früh mit einsteigen. Und dann hat mein Vater in Anfang der 60er Jahre den Betrieb übernommen, hat auch das neue Mühlengebäude, das man jetzt von der Straße aus sieht, gebaut. Ich habe das dann 1999 übernommen und mein Mann ist 2004 mit eingestiegen.
Aha, okay. Und war das für Sie dann Ende der 90er Jahre eine ganz logische Entwicklung nach dem Motto, ja, das, bei uns wird der Staffelstab jetzt über die Generation weitergegeben?
Genau.
Wie sind Sie in den Job gekommen?
Also ich wollte es eigentlich schon sehr früh, als Kind sogar schon. Und irgendwie konnte man mich davon nicht mehr abbringen.
Hat man es versucht?
Ja, so ein bisschen schon.
Ach was.
Es ist ja nicht einfach, als Frau erstmal einen Handwerksbetrieb zu übernehmen. Und dann ist es tatsächlich auch noch ein seltenes Handwerksgewerke, sage ich mal. Und ja, meine Eltern hatten damals einfach auch echt Zweifel, ob das eine Branche mit Zukunft ist. Denn der Preiskampf auf dem Bäckermarkt ist natürlich gnadenlos. Und da kann eine kleine Mühle, wie wir es sind, in keinster Weise mithalten. Ich habe aber schon immer von diesem Mühlenladen geträumt. Also meine Mutter hat ihn in den 80er Jahren schon angefangen aufzubauen. Ich habe einen kleinen bestehenden Mühlenladen übernommen und den dann schon ausgeweitet mit Ernährungsvorträgen, Platzerweiterungen, Angebotserweiterungen. Und richtig los ging es dann aber, als 2004, 2005 mein Mann mit eingestiegen ist, ein Marketing- und Vertriebsexperte. Und der hat dann diese Nische, den Platz in dieser Nische tatsächlich gefunden.
Aber der Laden kompensiert jetzt nicht die Kosten bei der Mühle, sondern Sie sagen, dieses Geschäftsmodell, diese Kombination aus Produktion und Geschäft, das trägt sich auch.
Genau, es ist ja immer gut, wenn man mehrere Standbeine hat. Und wir haben eben diese drei Standbeine, Gastronomie, Bäcker und unser Laden. Und da gibt es natürlich immer wieder Verlagerungen, je nachdem, in welcher Phase der Wirtschaft wir uns gerade befinden. Und momentan ist es aber schon ganz klar der Laden, der uns trägt.
Und Sie sagten eben, es ist ja nicht so leicht, als Frau einen Handwerksbetrieb zu übernehmen. Warum?
Ja, mehrere Gründe. Also hatte ich auch keine Ahnung davon, als ich die Mühle übernommen habe. Dachte, das schaffe ich ja locker und easy. Erstmal muss man ganz klar feststellen, hatten meine Eltern recht? Ich habe es ihnen nicht geglaubt. Es ist schwierig, alleine einen Handwerksbetrieb zu führen. Man braucht tatsächlich den passenden Partner dazu. Also zumindest in unserer Betriebsgröße ist es so. Es funktioniert nur im Familienkonstrukt. Das eine. Dann ist es natürlich auch schwierig, als Frau einen Handwerksbetrieb zu führen. Also ich hatte sehr früh dann natürlich auch den Wunsch, eine Familie zu gründen. Habe ja dann auch eine Tochter bekommen 2006. Aber da fängt es dann schon an. Ruft man dann bei der Krankenkasse an, erzählt, dass man schwanger ist. Und da fängt der Mutterschutz an. Dann hat die Dame von der Krankenkasse angefangen zu lachen. Ich scherze jetzt nicht. Und hat gesagt, Frau Erhard-Zonka, Sie sind selbstständig, für Sie gibt es keinen Mutterschutz.
Ja. Zu dem Thema gibt es ja jetzt gerade in diesem Jahr eine Petition von einer ganzen Reihe von jungen Unternehmerinnen im Handwerk, die sagen, wir sind da vergessen worden vom sozialen System in Deutschland, ne, und wir werden da nicht aufgefangen und riskieren im Zweifel ja dann auch den Niedergang des Unternehmens, wenn wir uns eine Mutterschutzphase oder eine Elternzeit gönnen wollen.
Genau, also Mutterschutz wäre ja schon mal luxuriös. Ja. Von einer Elternzeit kann man in keinster Weise denken. Und das ist auch so mit dem Grund, warum es nur im Familienverbund funktioniert. Weil das muss man auffangen können, diese Elternzeit. Ist das Kind mal krank, dann gibt es natürlich auch Dinge wie Sportveranstaltungen oder irgendwelche Dinge, wo man Kind einfach hinbegleiten muss, Arzttermine. Man kann nicht immer im Betrieb sein. Man muss auch mal für die Familie und für das Kind da sein. Und deswegen funktioniert das nur als Familie. Also es hat nur funktioniert, weil mein Mann und ich gemeinsam für dieses Ziel Naturgenussmühle gearbeitet haben, mit dem gemeinsamen Ziel der Familie.
Haben Sie den Mann zum Geschäft gesucht oder war es ein Glück, dass dieser Mann Lust auch auf das Geschäft hatte?
Es war Glück, dass dieser Mann Lust auf das Geschäft hatte. Er war, als wir uns kennengelernt haben, in einem großen Konzern, hatte da die Vertriebsleitfunktion und hatte irgendwann mal die Schnauze voll von Konzern, wollte sich verändern. Und das war dann natürlich eine massive Veränderung von Konzern in einen kleinen Handwerksbetrieb. Aber er hat natürlich super tolle Ideen mitgebracht, ein tolles Know-how. Ich laufe da schon mit meiner Technologiebrille durch das Unternehmen. Und diese betriebswirtschaftliche Betrachtung des Betriebes hat uns wirklich richtig gut getan.
Jetzt haben Sie eben schon davon gesprochen, dass Sie dort Wasserkraft haben. Das heißt, die Mühle liegt an einem Bach, oder nennen Sie es auch ein kleines Flüsschen?
Nö,
oder?
Es ist ein Kanal.
Es ist ein Kanal.
Genau, genau.
Okay.
Genau.
Das heißt, ein Abzweig von einem anderen Gewässer.
Genau, genau. Also in Süddeutschland gibt es ja nur Wassermühlen, im Gegensatz zu Norddeutschland oder Holland. Da gibt es ja nur diese Windmühlen. Man nutzt halt das, was man zur Verfügung hat. Und es war schon immer so, seit Jahrhunderten, dass man Mühlen an die tiefste Stelle der Au gebaut hat, um das Wassergefälle maximal zu nutzen. Und dieser tiefste Punkt war selten direkt am Fluss. Deswegen haben eigentlich fast alle Mühlen einen Mühlenkanal. Das heißt, der wurde dann irgendwann mal aufgestaut. Also das Wasser wird aufgestaut mit einem Wehr und umgeleitet zu diesem tiefsten Punkt der Wiese. Und da wurde dann die Mühle hingebaut. Und ich sage dann auch immer den Besuchern unserer Mühle, denken Sie dran, damals vor 700 Jahren, weiß gar nicht, ob es da schon mal Spitz und Hacke gab, keine Ahnung. Es waren Mönche und Leibeigene, die diesen Kanal ausheben mussten, ohne Bagger definitiv.
So klappert die Mühle jetzt am rauschenden Kanal.
Genau,
bei Ihnen.
Genau, von der Filz. Also wir liegen am oberen Filztal.
Ja.
Es ist ein Mühlenkanal der Filz.
Und macht quasi ökologische Energieproduktion seit Hunderten von Jahren.
Genau, also mein Großvater hat 1939 das Wasserrad ersetzt durch die Wasserturbine, ist auch regional geblieben, Voith-Turbine aus Heidenheim, die immer noch läuft. Also wir haben die jetzt vor 2 Jahren rund erneuern lassen, haben dadurch auch, konnten eine schöne Leistungssteigerung erreichen. Also Hashtag klimaneutral, genau. Ja, und es wird halt schon, seit es die Mühle gibt, diese Energie aus Wasserkraft genutzt. Früher direkt für den Mahlvorgang, heute in Form von Stromproduktion.
Und was ich in der Einleitung ja auch erwähnt habe, dass Sie Baden-Württembergs erster Handwerksbetrieb sind, der zertifiziert wurde als CO2-neutral. Mhm. Das war jetzt keine großartige Neuerung, so zu denken. Nachhaltigkeit liegt bei der Müllerei quasi ja in den Genen seit Jahrhunderten, vielleicht Jahrtausenden, kann man dann schon sagen. Aber wie haben Sie es jetzt nochmal frisch gedacht für Ihr Unternehmen? Wie ist es dazu gekommen, dass Sie diese Premiere feiern konnten? Erster CO2-neutraler Handwerksbetrieb.
Ja, also damit läuft man erstmal eine Weile rum. Also es gibt dieses Thema Klimawandel und Auswirkungen auf unsere Existenz durch den Klimawandel. Das hört man permanent in den Medien. Und dann passieren einfach bei uns vor der Haustür permanent Dinge, die das bestätigen. Also zum einen haben wir ja immer öfter Starkregenfälle, die uns als Bachanrainer immer wieder vor prekäre Situationen führen, aufgrund der Hochwassersituation. Es sind einfach, kommt häufiger vor, als ich das als Kind in Erinnerung habe, und die Hochwassersituationen sind einfach heftiger. Also mit viel mehr Ängsten, mit viel mehr Existenzängsten einfach verbunden. Und das Zweite, womit wir als Mühle natürlich konfrontiert sind, sind Ernteeinschränkungen. Also wir hatten vor 2 Jahren eine Dürre, jetzt im Sommer ja auch wieder, 2003 hatten wir diese Dürre. Das sind natürlich massive Ertragseinbußen, die Landwirte dann davontragen, wenn so ein Sommer einfach durchtrocken ist. Das andere Wetterextrem war letztes Jahr. Da hat es ja den ganzen August durchgeregnet. Unsere Bauern konnten den ganzen August das Getreide nicht ernten. Die konnten das erst im September ernten, was natürlich zu massiven Qualitätseinbußen führt. Also das heißt, wir sind getreidemäßig und energiemäßig, also hochwasserschutzmäßig, massiv betroffen oder direkt auch betroffen am eigenen Leib durch den Klimawandel. Und dann haben wir natürlich eine 15-jährige Tochter, der wir als Eltern mit gutem Beispiel vorangehen wollen, um zu sagen, pass auf deine Umwelt auf, wenn du sie noch eine Weile haben möchtest.
Dann haben Sie sich Gedanken gemacht, was können wir jetzt noch zusätzlich tun? Erklären Sie uns kurz, was bedeutet der klimaneutrale oder der CO2-neutrale Betrieb?
Genau, erst entsteht der Gedanke, Das ist ein Ziel. Das ist ein tolles Ziel, wenn unsere Produktion, also es ist ja meistens nur die Produktion und nicht das ganze Unternehmen, sich als CO2-neutral nennen darf. Dann geht es aber erstmal darum, dass man ja jemanden braucht, der einen das bescheinigt. Man muss es verifizieren und zertifizieren und da fängt es schon an. Ich habe dann erstmal überlegt, aha, wir haben QS-Zertifikat, wir haben Bio-Zertifikat, bei denen rufst du mal an. Die konnten das gar nicht. Die haben mich dann an den TÜV verwiesen. Die haben gesagt, können wir machen. Dauert mehrere Wochen, mehrere Monate und kostet natürlich richtig viel Geld. Also mehrfache vierstellige Zahl. Dann haben wir das besprochen, mein Mann und ich, und haben uns aber überlegt, dass wir es trotzdem machen, auch wenn es so teuer ist. Weil es einfach ein tolles Ding ist. Also gerade heutzutage, Klimawandel ist in jedermanns Mund. Es ist dann wirklich echt auch ein tolles Marketinginstrument, unabhängig dieser Einstellung, die man dazu hat. Und in Zeiten wie diesen führt es natürlich automatisch auch zu Rohstoffeinsparungen, was ja momentan das teuerste überhaupt ist, wenn man ein Unternehmen führt. Und dann sind wir bekannt mit dem Pressesprecher von der Handwerkskammer. Und da hatte dann mein Mann die Idee, ruf dem doch mal an, da gibt's doch bestimmt einen Zuschuss. Und habe dann angerufen bei der Handwerkskammer Region Stuttgart und dann sagt er, du wirst es nicht glauben, wir fangen genau jetzt an mit dem Projekt Hilf den Handwerksunternehmen zur Klimaneutralität. Mhm. Und das war einfach zur richtigen Zeit, am richtigen Ort angerufen und somit waren wir halt das erste Unternehmen, das auch über die Handwerkskammer dieses Projekt gemanagt hat.
Wie lange haben Sie von der ersten Idee bis zur Urkundenverleihung gebraucht?
Muss ich echt überlegen. Das war kein halbes Jahr.
Oh, das ist schnell, oder?
Ja, ich glaube auch. Mhm. Ja, also ich war ja total ahnungslos. Ich hatte ja überhaupt keine Ahnung, was auf mich zukommt, was gebraucht wird. Dann der Dr. Kleinbielen, der hat das gemanagt von der Handwerkskammer Region Stuttgart. Der hat immer Fragen gestellt, Fragen, musste alles beantworten, natürlich auch alles belegen. Also das ist schon ein zeitlicher Aufwand.
Da kommt. Ich wollte gerade sagen, was mussten Sie alles zusammentragen, wo Sie CO2-Fußabdrücke produzieren?
Genau, also man bilanziert ja erstmal. Man schaut ja erstmal, wo befinde ich mich überhaupt im CO2-Ausstoß. Und da fängt man an mit Scope 1. Das ist alles, was direkt zu einer Emission führt, also Heizung, Heizöl und alle Fahrzeuge, die man auf dem Hof hat. Dann Scope 2 ist die Energie, die CO2 produziert bei der Herstellung der Energie, also Strom zum Beispiel, ja. Mal alle Stromrechnungen raus, was haben wir an Strom produziert, was haben wir an Strom verbraucht. Dann Scope 3, also das ist dann die indirekte Emission. Also da kommt dann alles dazu, Müllverbrauch und unsere Mitarbeiter, wo wohnen die, wie oft kommen die zur Arbeit zu uns, mit welchem Fahrzeug kommen sie zu uns, Verpackungsmaterial, dann Rezepte, die wir verteilen, Visitenkarten, gehen wir auf Messen, also alles wird durchleuchtet.
Und dann kommen Sie auch bei der einen oder anderen Sache drauf, Mensch, können wir das nicht anders machen? Können wir irgendwo noch CO2 einsparen?
Genau. Also das Einfachste für uns war dann tatsächlich, den Stromsektor zu betrachten. Also genau in dem Jahr, als wir damit angefangen haben, unseren CO2-Ausstoß zu bilanzieren, haben wir unsere Turbine ja rund erneuern lassen. Das erzählte ich Ihnen ja schon. Das war dann natürlich toll, weil ich dann im Folgejahr ja einen geringen Stromverbrauch hatte, weil wir eine Leistungssteigerung durch die Turbine erreichen konnten. In dem Jahr haben wir dann aber auch beschlossen, dass wir ein E-Fahrzeug kaufen anstatt einem Dieselfahrzeug für unsere Auslieferungen. Und wir haben im gleichen Jahr eine Photovoltaikanlage auf unsere Naturgenussmühle installiert, sodass der Strom für das E-Fahrzeug auch direkt von der Sonne kommt. Also dass wir das selber herstellen.
Das klingt danach, als wären Sie da auch schon wieder zur rechten Zeit mit den richtigen Ideen unterwegs gewesen. Heißt das, dass Sie von der Debatte, die wir jetzt aktuell haben, diese Explosionen bei den Energiekosten nicht betroffen sind?
Zumindest ein bisschen weniger, da wir jetzt also Wasserkraft nutzen können und die Solarenergie. Meistens ist es so, wenn die Sonne nicht scheint, dann haben wir Regen und dann haben wir halt auch Wasser. Jetzt dieser Sommer war halt jetzt ein super Sonnensommer. Dafür stand die Turbine 3 Monate lang, weil wir gar keinen Strom hatten, gar nicht ausreichend Wasser hatten, um Strom zu produzieren. Genau, es ist halt beides ein wetterabhängiges Produktionsmedium, nennen wir es mal so. Aber es spielt dem natürlich in die Karten.
Und haben Sie schon Effekte bei der Kundschaft jetzt verspürt, seitdem Sie CO2-neutral sind? Wird das irgendwie vom Markt anerkannt.
Doch, auf jeden Fall. Also wir sind ja auf Instagram tätig und da posten wir ja solche Sachen dann auch immer. Und da haben wir dann tatsächlich immer die meisten Likes, wenn es um diese Klimaneutralität, um diese Photovoltaikanlage, um unser E-Fahrzeug. Also das kommt bei unseren Followern tatsächlich immer sehr gut an.
Mhm. Und genau. da spielt dann der Marketing-Experte, der Ehemann eine Rolle bei solchen Geschichten. Es ist schön, weil Sie ja eben auch sagten, man muss sich da ergänzen. Die Familie spielt da eine große Rolle. Würden Sie sagen, wenn es diesen Sparringspartner an Ihrer Seite nicht gäbe, wäre trotz aller kindlichen Begeisterung, die Sie für das Handwerk mal hatten, würde es den Betrieb so nicht mehr geben?
Das ist eine ganz schwere Frage, ein Blick in die Glaskugel. Auf keinen Fall in dieser Art und in dieser mit dieser Erfolgsgeschichte.
Und wenn Sie nach vorne schauen, die 15-jährige Tochter haben Sie ja eben schon erwähnt, wird der Staffelstab da weitergegeben?
Ja, die darf sich noch ein bisschen Zeit lassen mit dem Überlegen.
Okay. Verspürt die Mutter denn schon irgendetwas? Ist sie genauso gern im Laden wie Sie früher?
Also es ist ein Familienbetrieb, das ist immer wieder beim Thema. Also meine Schwestern und ich haben unseren Eltern geholfen. Meine Eltern haben uns auch geholfen, als unsere Tochter zur Welt kam zum Beispiel oder wenn wir in Urlaub gefahren sind. So hilft unsere Tochter uns jetzt auch im Betrieb und jetzt wird sich alles andere zeigen, wie viel Spaß ihr das machen wird und was die Zukunft bringt.
Unabhängig jetzt mal davon, wie es tatsächlich dann auch mit der Mühle in Zukunft weitergeht, Sie sind ja als Premierengestalterin erster CO2-neutraler Handwerksbetrieb in Baden-Württemberg auch ein bisschen so etwas wie eine Botschafterin für das Thema. Zumindest sind viele aufmerksam geworden auf Sie, als es dann in der Zeitung stand, als die Medien berichtet haben, dass es Sie gibt und was Sie da so machen. Ist das auch etwas, was Sie als Unternehmerin antreibt, dass Sie sagen, ich möchte auch andere davon überzeugen, dass sie in diese Richtung gehen?
Es ist nicht mein Antrieb, das zu tun, sondern ich freue mich also ich mache es einfach, weil ich davon überzeugt bin, dass das der richtige Weg ist. Und wenn dann im Nachhinein der Zuspruch kommt, dann freue ich mich darüber. Aber also ich mache jetzt das nicht, um irgendwie Lorbeeren zu kassieren, sondern ich mache es, weil ich das für den richtigen Weg halte.
Sie sind gern ein gutes Beispiel, aber jetzt nicht als Missionarin
unterwegs.
Genau. Sie sprachen ja eben auch von der Kundschaft, dass es tatsächlich auch richtige klassische Handwerksbäcker sind. Mhm. Und gleichzeitig sprachen Sie auch von den Kosten, die auch bei Ihnen ankommen oder bei schlechten Ernten, Mengen sich reduzieren. Wie gehen Ihre Kunden um oder was erzählen die von wiederum dann den Kunden, auch der Bäcker? Gibt es ein Verständnis beim Endverbraucher, für diese Qualität auch mehr zu bezahlen, weil das wird uns ja in den nächsten Jahren weiter beschäftigen. Es wird ja wahrscheinlich, Energie wird nie wieder so günstig wie noch vor kurzer Zeit. Rohstoffe werden möglicherweise nicht mehr so günstig. Wie sehen Sie das?
Ich glaube, dass wenn man das transparent darstellt und den Kunden erläutert, dass es der Einbruch nicht so schlimm werden wird, wie viele vielleicht befürchten. Also wir mussten natürlich mit unseren Mehlpreisen auch aufschlagen. Da führt gar kein Weg dran vorbei. Also bei allen, im Mühlenladen, bei den Gastronomen, bei den Bäckern, überall, haben die Situation dann erklärt. Das war ja gerade zu Beginn des Ukraine-Krieges, als die Getreidepreise ins Astronomische stiegen, war es einfach nicht mehr zu vermeiden. Aber es hat einfach jeder Verständnis dafür gezeigt, weil es auch permanent in den Medien kam. Jetzt kommt für unsere Bäckerkundschaft zum Beispiel ja noch erschwerend der Energiesektor dazu, was ja in dieser Branche massive Auswirkungen hat. Und es wurde auch gerade überall erzählt in den Medien. Ich denke, dass der Kunde das versteht, wenn der Bäcker aufschlägt. Es führt da keinen Weg dran vorbei. Die Frage ist, ob er noch dazu bereit ist, das Geld auszugeben. Und da würde ich jetzt das von der Politik einfach auch als wichtiges Signal sehen, die Handwerksbetriebe dazu unterstützen. Also auch verbal, jetzt nicht als Wirtschaftsminister sich hinzustellen und sagen, ja, er kann das verstehen, wenn dann die Leute jetzt die 10 Brötchen im Discounter kaufen, anstatt bei den Bäckereien. Da kann man dann ja auch mal sagen, es kauft ihr einfach nur die 3 Brötchen, die ihr auch wirklich esst. Und dann könnt ihr euch die auch leisten und kauft nicht 10 beim Discounter, nur weil sie billiger sind und ihr dreimal die Hälfte davon gar nicht verbraucht und verzehrt. Also vielleicht hat es ja diese ganze Energiekrise auch den Effekt, dass weniger Lebensmittel weggeworfen werden, ist ja auch eigentlich seit Jahren ein ganz großes Thema in Deutschland. Und dass der Verbraucher bewusster einkauft und trotzdem den Handwerksbetrieb treu bleibt. Denn was wäre denn unsere deutsche Brot- und Kultur- und Brotlandschaft, auf die wir ja seit Jahrzehnten, seit Jahrhunderten stolz sind, wenn es den Handwerksbäcker nicht mehr gibt.
Es ist wie so vieles, Frau Erhard-Zonka. Man muss quasi im Ausland fragen, was an uns gut ist. Man darf uns nicht selbst fragen, ja. Ja, ob es die duale Ausbildung ist oder das deutsche Brot. Das Lob kommt meist von außen. Und das finde ich auch klasse, ihren Appell. Ich meine, kein Wunder, Sie führen das Wort Genuss im Firmennamen Naturgenussmühle, ja. Aber dass wir zurückgehen und sagen, es ist nicht unbedingt die Menge und der Preis, sondern am Ende die Qualität und der Genuss. Und da müssen wir in ein neues Gleichgewicht kommen. Da sind Sie ja als Produzent von Mehl wirklich im Auge des Sturms gerade, also was die Debatte betrifft, oder? Ich höre ja von vielen Bäckereibetrieben, auch von Metzgereien, von vielen, die jetzt gerade mit den Energiepreisen konfrontiert sind, ganz dramatische Berichte. Aber Sie kommen mir jetzt nicht so vor, als hätten Sie tatsächlich auch größere Existenzsorgen.
Nö, Existenzsorgen nicht. Also man blickt schon ein bisschen bange in die nahe Zukunft und wir hoffen einfach auch, dass es die nahe Zukunft bleibt, in der man diese Ängste haben muss. Und die warten nur dann halt auch schon irgendwie schaukeln. Ich meine, man darf keinen Handwerksbetrieb führen, ohne eine gewisse Portion an Optimismus mitzubringen. Wenn ich jetzt hier sitzen würde und sagen würde, es ist alles ganz schlecht und alles wird ganz fürchterlich, dann könnte ich morgen den Laden zumachen, denn ich hätte ja gar keine Perspektive. Und dieser Optimismus treibt uns natürlich voran. Es wird nicht einfach, wir werden Einbußen haben. Alle in der Lebensmittelbranche, das wird sich natürlich auswirken auf alle anderen Branchen auch. Das wird eine Riesenspirale geben, aber es hofft man einfach mal, dass es nicht jahrelang dauern wird, sondern nur eine kurze Zeit ist. Und dieses Tal haben unsere Vorfahren ja auch schon durchschritten und es ging ja dann auch irgendwann mal wieder bergauf.
Und Panik ist auch für eine Unternehmerin nicht handlungsleitend, ne? Im Unterschied zu manchen ihrer Kunden, im Frühjahr, fast parallel zu dem Zeitpunkt, als sie diese Auszeichnung gekriegt haben, CO2-neutraler Betrieb, gab es ja den Ansturm, dass man ihnen im Grunde jeden Mehlsack vom Hof reißen wollte, also auch private Kunden, Endverbraucher. Ja. Was war das für eine Situation? Da war Mehl ja das neue Klopapier, ne?
Ja, genau, aber das war eine Situation, in der man auch ganz genau erkannt hat, welche Macht die Medien haben. Denn es kam ja Wochen vorher permanent die Aussage seitens der Medien, die Ukraine, die Kornkammer Europas, wird von Russland angegriffen. Und dann dachten ganz viele Menschen, dass sie jetzt einfach kein Mehl mehr kriegen, weil die Ukraine kein Getreide mehr exportieren kann. Ist aber falsch, denn Deutschland kann sich selbst versorgen mit Getreide. Wir brauchen kein Getreideimport, kriegen wir selber hin. Aber das muss man halt auch erstmal den Menschen erklären und dann kommen die in den Supermarkt und sehen, das Mehlregal ist leer. Da kommt natürlich
dann standen Sie bei Ihnen.
Genau. Und dann, wir haben natürlich auch viele unserer Stammkunden, die natürlich dann auch die Angst hatten. Ja. Da haben wir halt immer gesagt, wir haben genug Getreide, Silo ist voll, die nächste Ernte steht auf dem Feld, alles sieht gut aus, macht euch keine Sorgen, wir versorgen euch mit Mehl. Die meisten haben es dann auch eingesehen, aber jeder, der jetzt halt normalerweise eine Tüte Mehl kauft, hat zu der Zeit einfach zwei Tüten mitgenommen. Und ein Kleinbetrieb wie wir merken das dann natürlich. Es muss ja alles produziert und verpackt werden. Also wir hatten da dann auch echt logistische Probleme. Und das haben wir dann halt immer erklärt, haben dann auch tatsächlich rationiert.
Ach was?
Ja, also manche Situationen waren auch für uns dann wirklich ganz unangenehm. Wir haben am Anfang gesagt, okay, jeder, der zu uns kommt, maximal 10 Kilo Mehl. Jetzt überlegen Sie sich mal, was Sie aus 10 Kilo Mehl als Privatperson alles machen können. Dann war eine Situation, da stiegen dann 5 Leute aus dem Auto aus und jeder hat 10 Kilo Mehl mitgenommen.
Okay.
Dann haben wir gesagt, okay, nicht jeder 10 Kilo, sondern jedes Auto 10 Kilo. Mhm. Konnte man dann verteilen auf kleine Päckchen. Ja, das war dann aber nach 2 Wochen auch wieder okay. Hat sich das alles wieder beruhigt und dann freuen wir uns natürlich wieder über jeden Kunden, der bei uns Mehl einkauft.
Was planen Sie für die vielleicht Zeit nach der nahen Zukunft, in der wir uns noch ein bisschen Sorge machen, aber überhaupt für die weiteren Jahre als Betreiberin der oberen Mühle in Bad Dietzenbach, der Naturgenussmühle dort? Haben Sie Ideen? Ihr Mann ist ja wahrscheinlich auch jemand, der da treibt und sagt, wir müssen noch dieses und jenes machen.
Unternehmen und kein Unterlasser.
Ja, genau.
Nee, also jetzt ist es momentan so, dass wir nach wie vor noch mit diesem Thema CO2-neutral beschäftigt sind. Also unser Ziel ist es, prinzipiell den CO2-Ausstoß zu reduzieren, sodass die Kompensation jedes Jahr weniger wird.
Weil, das können wir vielleicht nochmal kurz erklären, die CO2-Neutralität wird jetzt hergestellt, erstens, dass sie schon relativ wenig ausstoßen, weil zum Beispiel Energie über Wasser und PV gemacht wird. Aber ein gewisser Rest bleibt immer noch. den Sie jetzt noch nicht wegkriegen. Und der wird gerade kompensiert,
genau.
Indem Sie was machen?
Da kaufen wir Zertifikate. Da gibt es verschiedene Agenturen, die sowas anbieten. Aber hier wollten wir eben auch regional bleiben. Und Anfang des Jahres wurde ja von der Baden-Württemberg-Stiftung diese neue Klimaschutzstiftung gegründet. Da hat uns der Dr. Kleinbielen eben den Kontakt verschafft, haben wir angerufen. Und die waren dann auch gleich ganz angetan, dass wir unseren CO2-Ausstoß über sie kompensieren wollen. Unser CO2-Ausstoß war jetzt nicht so groß, dass wir uns ein Projekt aussuchen konnten, sondern wir mussten uns an einem Gemeinschaftsprojekt, sage ich mal, beteiligen. Also mit unserer Kompensation wird eine Biogasanlage in Indien mitfinanziert.
Und das Ziel ist, immer weniger in die Kompensation zu gehen.
Ja, ganz genau.
Was können Sie denn da noch machen? Es klingt so, als wären, hätten Sie schon an jeder Schraube gedreht.
Nein, also unsere, also die Scope 1, also diese direkte Emission, das ist meistens die größte Stellschraube. Und bei uns ist es jetzt zum Beispiel das Thema Heizung, was wir jetzt gerade angehen.
Also man, womit heizen Sie?
Mit Heizöl.
Okay, genau. Immerhin. Im Moment keine schlechte Idee.
Ja, genau. Aber jetzt kommt das Thema Wärmepumpe ins Gespräch. Jetzt prüfen wir diesen Winter, ob eine niedrigere Kesseltemperatur von der Leistung ausreicht für alle Räume, die wir eben beheizen, ob eine Wärmepumpe überhaupt möglich wäre bei uns. Mhm. Zum Beispiel, dann planen wir, das haben wir schon vor Corona geplant, dann kam uns Corona in die Quere, eine regionale Baumpflanzaktion.
Da stehen schon so viele Bäume am Albaufstieg. Wäre da noch Platz irgendwo?
Ja, der örtliche Förster war begeistert.
Okay,
ja.
Wir haben hier in jeder Folge von Goldboden ein kleines Spiel mit unseren Gästen vorbereitet. Mhm. Und weil wir uns jetzt schon so umfassend und tiefgehend unterhalten haben, wird es jetzt ein bisschen telegrammartiger.
Okay.
Entweder oder heißt das Spiel, ist eigentlich ganz simpel. Wir haben Begriffspaare zusammengestellt, von denen wir meinen, dass sie auf sie ein bisschen passen könnten und brauchen von Ihnen dann eine sehr, sehr schnelle Entscheidung, was von beiden Ihnen so näher liegt und vielleicht kriegen wir auch die eine oder andere Erklärung noch dazu. Haben Sie Lust auf dieses Spiel?
Gerne.
Bitte, ja. Okay, dann legen wir mal los. Erstes Paar. Brot oder Brötchen?
Brot.
Warum?
Schmeckt herzhafter und ist natürlich gesünder, mehr Ballast- und Mineralstoffe.
Natur oder Technik?
Natur.
Trotz aller Ingenieurshintergründe.
Ja, das ist dann der schöne Ausgleich zum Berufsstress und Alltag.
Wo sind Sie dann am liebsten?
Gern auf der Schwäbischen Alb, laufen wir den Alb drauf hoch und laufen da mit dem Hund. Wir sind aber auch sehr gerne am Meer. Mhm. Wir sind auch gerne in den Bergen, in Tirol.
Okay. Dinkel oder Weizen?
Dinkel.
Das ist auch das Hauptgetreide bei Ihnen?
Nein.
Okay.
Nein, also deswegen, ich habe gerade, musste tatsächlich kurz überlegen, weil wir verbrauchen tatsächlich in der Mühle mehr Weizen als Dinkel, aber ich privat benutze lieber Dinkel als Weizen.
Wenn Sie den Geschmacksunterschied beschreiben müssten, für alle, die vielleicht nicht so oft Dinkel haben?
Das ist ja das Geheimnis. Man schmeckt es nicht, wenn man es nicht weiß. Ich wette, dass 100% aller Blindverkoster den Unterschied nicht merken würden. Aber okay. Es gibt einfach ein gutes Gefühl, Dinkel.
Die Zukunft planen oder auf sich zukommen lassen?
Eine Mischung.
Mhm. Also, was spricht für das eine oder andere?
Also wenn man Leben ist das, was mit einem geschieht, während man das Leben plant. Also gewisse Dinge kann man einfach nicht beeinflussen. Also wenn ich nur am Planen bin, bin ich ja nachher total enttäuscht, wenn mein Plan ja selten genauso aufgeht, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber wenn ich nur ins Blaue renne, dann kann das ja auch nicht gut gehen.
Was war mal ein Plan bei Ihnen, wo Sie sagen, da war ich richtig froh und dankbar oder vielleicht sogar stolz, dass der aufgegangen ist?
Ja, die Klimaneutralität.
Okay.
Das ist ja richtig aufgegangen, ja.
Ja, also das war so ein richtiges, so ein Startzielsieg.
Ja.
Okay, letztes Begriffspaar. Kochen oder bekocht werden?
Bekocht werden.
Jetzt sagen Sie nicht, dass Ihr Mann nicht nur Marketinggenie ist, sondern auch guter Koch.
Nein.
Okay.
Nein, gar nicht. Aber ich genieße
gar
es trotzdem.
Nicht.
Ich werde dann vielleicht eher in Restaurants bekocht und das genieße ich dann in vollen Zügen.
Mhm.
Ich mag das Aufräumen nach dem Kochen nicht. Also Kochen finde ich schon schön, aber das Aufräumen danach finde ich jetzt nicht so schön.
Da bin ich sowas von bei Ihnen.
Ja.
Gut, Herr Zonka, ich danke Ihnen ganz herzlich für den Besuch hier bei Goldboden und die Einblicke, die Sie uns gegönnt haben in das, was Sie machen als Müllerin, als erste CO2-neutrale Handwerkerin in Baden-Württemberg. Und ich freue mich persönlich auch auf meinen nächsten Besuch dort. Was würden Sie mir dann raten, welches Produktpaket sollte ich auf jeden Fall käuflich erwerben und mitnehmen?
Ja, dann hoffen wir, dass mein Mann an diesem Tag Nudeln macht. Und dann nehmen Sie einfach frische Nudeln aus der Nudelmanufaktur mit.
Und bevor mir jetzt da das Wasser im Munde zusammenläuft und ich den Abspann nicht mehr moderieren kann, nehmen wir das jetzt schon mal auf die Wunschliste, auf die Einkaufsliste. Vielen Dank, Ruth Erhard Zonka, für den Besuch hier bei uns. Naturgenussmühle in Bad Ditzenbach. Weiterhin viel Erfolg bei all dem, was Sie dort tun, in Sachen Nachhaltigkeit, in Sachen Handwerk.
Vielen Dank. Danke für die Einladung.
Und ich verabschiede mich für diese Folge und sage bis zum nächsten Mal. Der nächste Gast ist schon gebucht. Wann wir online gehen und wer es ist, das erfahren natürlich alle, die uns zuhören, wenn sie stay tuned bleiben sozusagen. Die Infos findet ihr in den Shownotes, auch auf welchen sozialen Kanälen man uns insgesamt folgen kann. Diese Sendung hat wie immer zusammengestellt Marion Buchheit und wir waren im Tonstudio Götze in Stuttgart und haben uns sehr wohl gefühlt, Ruth Erhard Zonka und ich. Bis zum nächsten Mal. Ich bin Peter Haas. Das war's.
Goldboden, der Podcast vom Handwerk BW.